Bevor es mit der richtigen Sendung, mit der Expertenrunde losgeht und der Vorschau auf das Bundesliga- und internationale Fußballwochenende, haben wir uns ein Special Guest eingeladen. Was heißt eingeladen? Ich bin zum Schalke-Training gegangen, habe mit Dirk Große Schlamann von Sky über die Besonderheit des Revierderbys gesprochen, wie er das Ganze wahrnimmt, und dann geht's auch gleich weiter mit der Expertenrunde übers Revierderby. Also, dieser Podcast, diese 13. Folge steht ganz im Zeichen von Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Jetzt erstmal noch viel Spaß mit den Eindrücken von Dirk und dann auch mit der Folge. Ich bin an dieser Stelle raus und wir hören uns gleich wieder.
Wer ist bei Dortmund, wer ist bei Schalke noch dabei, der 100% weiß, was das Derby bedeutet, weil er ein Pottkind ist? Da gibt es nicht mehr viele. Roman Weidenqueller ist, das weiß ich gar nicht, ob der ein Pottkind ist, aber der ist natürlich Dortmunder durch und durch. Der weiß, was das bedeutet, bei auf Schalker Seiten Benno Hövedes. Aber dann hört es auch schon auf. Mhm. Die Gerard Asamoahs und die Kevin Großkreuzes und so, die das Ganze noch besonders gemacht haben, die gibt es gar nicht mehr.
Stichwort Besonderheit, im letzten Jahr gab es ja auch mal wieder Diskussionen von, ich glaube, Tuchel hat ja dann die B11 aufgestellt hier auf Schalke und hat das als unwichtiges Spiel betitelt, und das jetzt macht das Watzke ja auch so ein bisschen. Geht da so ein bisschen der Reiz, du hast gerade angesprochen, verloren, wenn Identität fehlt?
Oder? Also ich finde schon, dass man in dieser Woche natürlich, weil es eine englische Woche ist und weil beide Vereine, glaube ich, auch gerade mit sich selbst viel zu tun haben und sich erstmal selber neu finden müssen, ne? Auch Tuchel mit der neuen Mannschaft und auch hier auf Schalke ist ja alles neu. Ich glaube, dass deswegen ein bisschen was verloren gegangen ist. Also so dieses Derby-Fieber, Derby-Feeling wie die letzten Jahre ist ja nicht so ganz da, ne? Es fehlt natürlich auch ein bisschen die Brisanz, ohne das jetzt irgendwie schönreden zu wollen, gar keine Frage. Das war in den letzten Jahren viel too much Gewalt und keine Ahnung was. Aber da war ja trotzdem dadurch eine Brisanz drin, auch ein Fokus auf diesem Spiel. Das ist bisher noch nicht da. Es ist schon so, dass ich fand das ganz interessant. Christoph Metzelder hat gesagt, die Dortmunder halten sich ein bisschen zurück, weil die natürlich am meisten verlieren können. Die sind nämlich der haushohe Favorit, spielen zu Hause, müssen das Ding gewinnen, um an den Bayern dran zu bleiben. Alles andere als ein Sieg der Dortmunder wäre, glaube ich, auch eine Überraschung. Und deswegen halten die sich schön zurück, weil wenn die nämlich große Klappe hätten im Vorfeld, kannst du natürlich auch umso tiefer fallen. Ne?
Ist wirklich eine Überraschung. Ich meine, Dortmund gewinnt die letzten Pflichtspiele nicht. Schalke ist jetzt so ein bisschen im Aufwind. Okay, man hat noch die ersten 5 Spiele im Kopf, ja, wo bei Schalke gar nichts lief, beim BVB alles. Mhm.
Es ist ja schon so, dass bei den Schalkern, ich habe die ganze Zeit immer gesagt, also das ist natürlich ein Aufwärtstrend zu erkennen, das ist aber auch klar, weil einfach Qualität in der Mannschaft steckt, das ist ja unbeschrieben, dass die 5 Spiele am Anfang verloren haben, hätte ja keiner gedacht. Ne, sind wir mal ganz ehrlich, da war auch viel Pech dabei, da war auch viel Unvermögen dabei, ne, und auch viel Kopf, ne, auch wir sind Schalke, das läuft schon. Ich finde, der Aufwärtstrend ist zu erkennen, aber die Mannschaft ist einfach noch nicht so gefestigt, finde ich. Das hat man auch beim Pokalspiel in Nürnberg gesehen, dass wenn sie einen Rückschlag bekommen, dann fangen sie an nachzudenken und dann läuft es plötzlich nicht mehr. Wenn die nicht, das ist das, was Christian Heidel sagt, wenn du nicht die ganze Zeit über 100% volle Lotte drauf gehst, dann reicht es einfach nicht mehr, weil dafür sind die Mannschaften alle zu nah beieinander, auch qualitativ. Ne, also, und das hast du in Nürnberg gesehen, dann kriegst du 2 dumme Gegentore. Ich meine, das Ding von Baba, also der schießt sich ja selber das Ding an. Und dann kriegst du noch einen blöden Elfmeter, weil sie hinten gepennt haben. Das sind ja keine rausgespielten Tore. Ne? Also das war ja komplett vermeidbar. Aber dann merkst du, dann fangst du an nachzudenken und plötzlich klappt nichts mehr. Und ich finde halt, dieses Gebilde Schalke, das muss noch reifen, das wird auch noch ein paar Wochen dauern. Das wird wahrscheinlich sogar noch bis zur Winterpause dauern. Schalke muss aufpassen, dass sie den Anschluss halten. Gewisse Punktzahl. Ich habe immer gesagt, so wenn sie bis zur Winterpause 7-8 Punkte maximal auf Platz 4 haben, dann ist was möglich, weil ich glaube, dass Koke ein ganz wichtiger wird. Aber das nur by the way. Ich glaube, dass das dieses Gebilde Schalke halt noch so instabil ist, dass eine starke Dortmunder Mannschaft, und die sind stark, auch wenn sie nur mit der B11 spielen und wenn da viele krank sind, aber wenn du mal gesehen hast, was sie für einen Druck ausüben können auf den gegnerischen Strafraum, was Schalke nämlich nicht kann. Die generieren ja Chancen ohne Ende, weil sie so einen Powerfußball spielen. Sind nach hinten sicherlich wackelig, aber ich glaube, dass Schalke da Probleme kriegen kann, und zwar gehörige Probleme. Und das ist, also ich weiß nicht, hast du die, das, ich habe die letzten 20 Minuten in Ingolstadt gesehen, die waren natürlich
von BVB.
Von BVB.
Ja, habe ich gesehen.
Da, die entwickeln ein Power. Und damit kann Schalke einen Jubel, weil ich glaube, dass wir, dass Schalke gerade in der Defensive noch stärker werden muss, also auch gefestigter werden muss.
Ja, Caissara Naldo, das hat man ja auch gestern im Pokal gesehen. Ne?
Also Caissara hat für mich, da bleibe ich auch bei, der hat gestern eine tolle Aktion gehabt vor dem 2-0. Der hat hier und da blitzt er mal auf, aber ich finde, dass die schwachen Aktionen Ich finde, dass er ganz viele Passfehler hat, Stellungsfehler hat, Missverständnisse mit Mitspielern. Ich finde, dass Kai Sara nicht einer ist, der Schalke weiterhilft, oben unter den ersten vier der Liga zu bleiben. Also der, meiner Meinung nach ist das ein Spieler, von dem man sich in absehbarer Zeit trennen muss, wenn man weiter nach oben klettern will.
Was glaubst du denn, was sind die Punkte, die letzten Endes entscheidend sind? Also du hast gerade angesprochen, Dortmund entwickelt einen Druck, aber er entwickelt den Druck eigentlich auch erst, wenn sie so in Rückstand kommen. Gestern haben wir das gegen Union gesehen, wo sie kurz vor Schluss wussten, oh ja, wir spielen ja gleich dann noch Verlängerung. Dann ging es auf einmal los.
Ja, und der Mohr hat direkt, dann dribbelt er sich durch und haut das Ding. Ja, da ist der Torwart, glaube ich, sogar noch dran.
Ja.
Also ich glaube, dass grundsätzlich ist es so, dass der BVB einfach besser besetzt ist. Die Mannschaft hat mehr Qualität, spielt besseren Fußball. Das ist einfach so. Die sind reifer, die sind weiter als Schalke.
Trotz des Umbruchs.
Du merkst einfach, dass Tuchel ist ja so ein Fußball-Brain. Der impft denen ihren Fußball ein. Die haben auch viel gewechselt. Die haben viele neue Spieler geholt. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass jeder von denen, auch von den jungen Bengals, wenn er auf den Platz kommt, genau weiß, was er tun muss. Das fand ich im letzten Jahr auch so. Das fand ich so interessant. Da kommt jemand rein, der vielleicht 3-4 Spiele gar nicht gespielt hat beim BVB. Und der weiß aber sofort, was er machen muss. Die wissen alle ganz genau, das ist halt ein Kopffußball, den wir spielen. Ne? Tuchel ist halt Fußball-Brain. Ich glaube aber, dass bei diesem Derby halt auch Leidenschaft ausschlaggebend ist. Und es ist morgen so, beim Abschlusstraining werden hier sicherlich nicht so viele sein wie im letzten Jahr. Und es wird sicherlich auch weil die Ultras, das war ja letztes Jahr eine geplante Aktion der Ultras, die werden ja, glaube ich, nicht da sein, weil sie ja wieder hinfahren dürfen. Aber es werden trotzdem 3,000, 4,000, vielleicht 5,000 Menschen hier in Gelsenkirchen sein beim Abschlusstraining. Das wird trotzdem eine ganz besondere Atmosphäre. Das heißt, die Spieler werden aufgeladen emotional. Die kriegen mit, auch die ganzen, die noch nie beim Derby dabei waren, die kriegen mit, was den Leuten das hier bedeutet. Und dann kann beim Derby Leidenschaft Klasse schlagen. Ne? Und das ist, glaube ich, das, worauf Schalke muss da mit blutunterlaufenden Augen aus der Kabine kommen und muss die einfach mit Leidenschaft schlagen, weil der BVB das versuchen wird, spielerisch, fußballerisch zu lösen. Und das kannst du nur bekämpfen, indem du einmal den Acker von links nach rechts siehst. Aber vom Papier her sag ich, der BVB ist der klare Favorit.
Und das würdest du auch in einen Tipp ummünzen?
Ja, also ich bin der Reporter fürs Ruhrgebiet, aber ich bin natürlich mit Fokus auf den FC Schalke und ich glaube, dass ein Unentschieden für Schalke ein großer Erfolg wäre dass ein Negativerlebnis zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt kommt. Also dieses Derby kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Wenn man da unentschieden spielt und das Heimspiel gegen Bremen gewinnt, geht man mit einem sehr guten Gefühl in die Länderspielpause und kann da vielleicht nochmal ein bisschen was zusammenruckeln. Aber insgesamt würde ich sagen, würde mich alles andere als ein Dortmunder Sieg überraschen.
Stichwort, letzte Frage auch, ungünstiger Zeitpunkt. Wer jetzt das Spiel gewinnt? Ich meine, man kann da nicht so wirklich eine Aussage treffen zu dem Zeitpunkt der Saison, aber ist es nicht so, dass man dann ruhiger arbeitet? Ja, wenn Schalke jetzt auch noch das Derby gewinnt, dann...
Wenn die das Derby gewinnen, dann drehen die alle durch. Dann drehen die alle durch und heben alle ab. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte, aber das wird den Jungs nochmal richtig Stabilität geben. Ne? Also wenn du ein Derby gewinnst, dann hast du auch hier wieder ein Gefühl. Man hat ja auch gemerkt beim 3-0 gegen Mainz, ich fand die Stimmung war dafür, dass die gut gespielt haben, war die recht verhalten. Also da habe ich schon Besseres erlebt. Ich glaube, weil man einfach auch noch so ein bisschen zurückhaltend ist, weil man noch nicht so ganz weiß, wie soll man das so einordnen, wie weit ist die Mannschaft. Ich finde es auch schwer einzuschätzen, wie weit ist diese Mannschaft. Denn das sind gute Jungs, da ist auch Qualität da, aber man merkt halt auch, Markus Weinzierl versucht da gerade so die richtige Mischung zu finden. Ich finde das nicht einfach. Bisher macht das gut, rotiert viel. Ich fand gestern die ersten 60 Minuten, obwohl 5 Leute mal eben gewechselt wurden, im Spiel davor auch 5 Leute gewechselt wurden, es funktioniert immer mehr. Merkst, die Jungs kriegen Selbstvertrauen mit jedem Sieg. Und wenn du jetzt noch ein Derby gewinnst, das wird für die Jungs richtig, richtig wichtig. Aber es passt halt auch wieder zur Aussage von Christian Heidel. Wenn die einmal anfangen zu denken, es sind Selbstläufer, dann geht's nach hinten los. Das haben sie nämlich in den ersten Spielen gedacht. Da haben sie gedacht, wir sind Schalke. Och, jetzt waren wir mal Vierter, Fünfter. Ja. Hauen wir alle weg. Ja, Pustekuchen, so funktioniert's nicht mehr. Dafür ist die Liga zu nah beieinander. Und das Problem ist, dass so viele Mannschaften da oben schon richtig weit weg sind. Ne? Mannschaften, und es sind ja immer noch Mannschaften bei Schalke 04 in der Ecke, Leverkusen, Wolfsburg, von denen man davon ausgehen kann, dass die noch kommen. Ja, und nochmal zu hoffen, dass Hertha einbricht, weiß ich nicht. Nochmal zu hoffen, dass Köln einbricht. Ich finde, die machen einen sehr stabilen Eindruck. Die haben sich kontinuierlich weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass sie sich auch gefestigt haben. Man wird mal ein bisschen gucken, wie Köln das so mit der Belastung jetzt wegpackt. Auch nochmal so, die haben ja auch gestern 120 Minuten gespielt. Aber Wolfsburg wird noch kommen. Leverkusen wird sich irgendwann vom Trainer trennen, wird einen neuen holen, wird dann auch nochmal kommen. Also die Schalker müssen aufpassen, dass du halt nicht den Anschluss nach oben verlierst. Weil ich glaube, die Konkurrenz ist einfach viel größer in der Breite geworden in der Liga. Und ich fand das, finde das genau richtig, was Christian Heidel sagt. Wenn die glauben hier, nur weil wir Schalke so heißen und auf der Brust haben hier, dann läuft das schon, weil wir ein großer Verein sind. Das funktioniert heute nicht mehr.
Ich glaube auch, dass es darüber geht, dass man selber Druck aufbauen muss auf diese Mannschaften und Punkte sammeln muss.
Ja.
Was glaubst du, wie kann man das Derby generell einordnen? In Deutschland, okay, gilt es als das Größte, aber so weltlich gesehen, ist das schwer, das zu sagen?
Es hat halt riesig den Rang abgelaufen, Dortmund gegen Bayern. Ne? Also dadurch, dass die halt fußballerisch eher auf einer Höhe sind, das muss man ja sagen. Ich fand, es war jetzt ganz wichtig für Schalke, dass man auch mal wieder Derbys gewonnen hat zu Hause in den letzten Jahren. Aber davor war es ja so eindeutig. Also das war ja schon so, dass der BVB da vorweg marschiert ist. Ich glaube, dass das Derby in Deutschland natürlich einen hohen Stellenwert hat. Es gibt ja in jedem Verein gibt's Derbys. Jeder sagt, sein Verein, sein Derby ist das Größte. Im internationalen Vergleich glaube ich eher, dass die Leute sogar eher Dortmund gegen Bayern kennen als Dortmund gegen Schalke. Also deswegen, ich glaube, dass es viel verloren hat, einfach dadurch, dass Schalke sportlich in den letzten Jahren halt nicht ganz oben mitgehört, nicht einer von den ganz Big Playern war.
Ja, Dortmund, ja? Bayern wird auch öfters übertragen als Schalke.
Ne? Ja, ist natürlich klar. Also das liegt aber eher an den Bayern, nicht an den Dortmund. Aber die Dortmunder waren halt Konkurrent für die Bayern, weil sie da oben plötzlich mitgemischt haben. Ne? Weil sie gegen den Champions League gespielt haben, weil sie plötzlich auch in der Meisterschaft mitgespielt haben. Deswegen ist das irgendwie schon für, obwohl es kein Derby ist, aber es ist ja für die meisten aus dem Ausland halt das Match in Deutschland, nicht Schalke gegen Dortmund. Obwohl trotzdem dieses Revierderby ja, glaube ich, auch in 146 Länder übertragen wird oder wohin auch immer, keine Ahnung. Ne?
Persönliche Frage habe ich noch, was mich gewundert hat. Das Schalker Umfeld, das unter Breitenreiter, unter Di Matteo, kam da ja schon doch immer ordentlich richtig Druck auf das Team, wenn es schlecht gespielt hat. Die ersten 5 Spiele wurden verloren, aber so wirklich unruhig wurde es nicht. Hat dich das gewundert?
Also die Kritik hat sich ja eher gegen das Team gewandt als gegen Trainer und Vorstand. Das ist, glaube ich, der Unterschied, ne? Weil du jetzt merkst halt, dass da ein ganz anderer... Also ich bin jetzt seit 5 Jahren bei Sky, vorher 12 Jahre lang beim Radio. Also das heißt, ich bin seit 17 Jahren an Schalke dran als Reporter. Das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass der gesamte Verein, und zwar durch alle Schichten, die es da auf der Geschäftsstelle und vom Masseur über den, keine Ahnung, Parkwächter... bis hin zur Kartenverkäuferin, dass alle auf einem Weg sind. Das hat Herr Heidel ganz gut geschafft. Die Frage ist natürlich, ob es erfolgreich ist, wird man erst in der Zukunft sehen. Ne? Also natürlich viele Sachen anpacken, es war auch viel naheliegend, was er angepackt hat, aber du hast halt den Eindruck, dass der Verein zum ersten Mal auf einer Linie ist. Und ich glaube, dass das ein Kredit ist, den, weil das halt viele gespürt haben, dass das ein Kredit ist, mit dem der Verein und Trainer und Manager noch leben. Ne? Ich glaube schon, dass die Kritik aber gegenüber der Mannschaft da war und die war auch absolut berechtigt. Und die Kritik kommt auch nicht von irgendwo und die wird auch noch Folgen haben. Ich bin mir sehr sicher, dass im kommenden Winter und auch vor allem im kommenden Sommer die Mannschaft nochmal ein ganz anderes Gesicht bekommen wird. Ich glaube schon, dass noch bestimmt 2, 3, vielleicht 4 Spieler gehen werden müssen, weil man einfach diese alte Schalke, dieses wir sind Schalke, alles läuft von alleine, ich bin hier der große Big Player, der fett Kohle verdienen kann und nicht viel dafür machen muss. Ich glaube, dass das halt so der Vergangenheit angehört und dass man genau solche Spieler hier nicht mehr gebrauchen kann. Also das ist so mein Eindruck. Und deswegen gab es nicht so viel negative Kritik. Ich glaube, dass einfach die Medien auch gemerkt haben, man ist auf einem guten Weg. Ne? Aber wie gesagt, wenn Schalke jetzt das Derby 4-0 verliert, dann ist sofort wieder alles schlecht. Dann steigt der Verein ab und die Arena stürzt morgen ein. Wenn sie das Ding gewinnen, dann ist es hier plötzlich der größte Verein der Welt. Also das ist ja Schalke. Das macht ja auch dann irgendwie Spaß. Ne? Also.
Schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank.
Ja, dann nicht für.
Moin zurück hier bei 90 Plus On Air und ja, es ist soweit, das Revierderby, die Mutter aller Derbys, so wird's ja betitelt, steht vor der Tür, Samstag ist es soweit, Borussia Dortmund gegen Schalke 04 und darüber wollen wir heute reden mit einem Schalke-Reporter und einem BVB-Reporter und natürlich den Marius aus der Redaktion. Endlich, Marius, bist du auch mal wieder dabei, hat ja ein bisschen länger gedauert, dass du mal wieder in der Runde dabei bist. Jetzt freuen wir uns. Du hast dich gut eingelebt. Moin und danke, dass du dabei bist.
Servus.
Auf der anderen Seite haben wir Andreas Ernst, einen Schalke-Reporter von Funke Sport. Ihr findet ihn auch auf Twitter, da ist er relativ aktiv. Moin und danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
Jo, im Opa sagt man Glück auf, also Glück auf zusammen.
Genau. Ja, und einen alten Bekannten, den haben wir auch wieder dabei, für den BVB auch bei Funke tätig. Sebastian Wessling,
Er hatte gestern einen ganz schön anstrengenden Tag, heute ein bisschen ruhiger. Und da hat er sich gedacht, komm, setze ich mich mal in die Runde rein. Danke, dass es auch bei dir geklappt hat.
Jo, gerne.
Ja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir direkt rein mit den, ja, mit dem Trend der letzten Tage. Sebastian, der BVB kommt so langsam außer Tritt. Also am Anfang der Saison hat das noch ganz gut ausgesehen. Da sind sie ein bisschen durch die Champions League und die Bundesliga gefegt. Jetzt, die letzten Pflichtspiele waren nicht mehr so erfolgreich. Kommt das Derby da für den BVB, ja, zur falschen Zeit? Oder ist das vielleicht so auch wieder eine Chance?
Ja, im Moment, glaube ich, kommen alle Spiele zur falschen Zeit. Also das ist, wie du ja sagst, der Trend zeigt eindeutig nach unten. Jetzt aus den letzten, es wurden 3 Bundesligaspiele in Folge nicht gewonnen. Jetzt gegen Union ist man ja auch irgendwie dann am Ende doch glücklich weitergekommen im Elfmeterschießen. Die Mannschaft hat eben im Moment ein riesengroßes Verletzungspech. Es greifen viele Dinge nicht, weil ja eh zu großen Teilen neu zusammengestellt ist. Es zeigt sich, dass einige Spieler noch nicht so weit sind, wie man sie gerne hätte. Und das ist alles so eine Melange, die es natürlich nicht ideal macht, jetzt das Derby zu spielen.
Ja, und auf der anderen Seite haben wir den S04, der seit 5 Pflichtspielen ungeschlagen ist. Jetzt auch das Pokalspiel, okay, zum Ende ein bisschen knapp gewonnen hat, Andreas. Aber bei den Knappen, da zeigt es dann doch eher in Richtung aufwärts der Trend an. Das ist ja komplett gegensätzlich. Haben die dann da vielleicht bessere Chancen in dem Spiel jetzt?
Ja, ich finde es auch total paradox, dass Borussia Dortmund in der Tabelle 7 Punkte mehr hat, aber irgendwie doch der Eindruck entstanden ist, dass Schalke da eine relativ gute Chance hat. Und das Momentum ist ja relativ klar auf Schalker Seite. Die Mannschaft findet sich, die Mannschaft spielt besser zusammen. Die Mannschaft hat Erfolg, das sieht man ja auch an. Weinzierl weiß immer besser, welchen Spieler er wohin stellen muss. Und deshalb kann Schalke mit Sicherheit deutlich optimistischer in dieses Derby gehen. Sagen wir so, wenn es vor 4 Wochen stattgefunden hätte, das Derby, dann würden wir uns relativ anders unterhalten. Dann würden wir uns, und dann würdest du Sebastian fragen, gewinnen die 5-0? Ich würde sagen, ja, nee, 3-0. Und jetzt würde ich das doch schon umgekehrt sagen. Dass man sagt, oh, da ist doch eine relativ offene Kiste und ich kenne doch einige Dortmunder, die eher skeptisch sind. Also wenn wir unser Redaktionstippspiel, da nehmen dann immer 40, 50, 60 Leute teil und gerade die Dortmunder, da haben schon ziemlich viele 1-2 getippt, kann ich mal sagen. So viel zum Thema Momentum und Eindruck vor dem Spiel.
Ja, ich war auch gerade vorhin noch beim Schalke Abschlusstraining, Andreas. Ich bin da ein bisschen durch die Menschenmassen gegangen, habe ein bisschen so rumgefragt, wie die das sehen, wie die Stimmungslage ist und habe eigentlich gehört, ja, sieht richtig gut aus, starke Trainingsleistungen und auch einfach die generelle Stimmung ist einfach richtig gut. Ist das dann auch mal noch so ein Tick Ansporn für den Schalker oder eine gewisse, ja, Befreiung, dass auch im Umfeld jetzt dieses Vertrauen da ist?
Finde ich absolut, definitiv. Also das merkt man auch im Umfeld, dass schon der neuen sportlichen Führung mehr Geduld mit der neuen sportlichen Führung hatte, als es in den vergangenen Jahren der Fall war und dass man auch versucht, als FC Schalke 04 sich bewusst abzugrenzen, indem man die Trainingseinheiten öffentlich macht und sehr süffisant darauf hinweist, dass es in Dortmund ja anders ist. So versucht man eine ganz andere Identifikation herzustellen. Dann waren die Derbys in den vergangenen Jahren auch nicht ganz so erfolgreich, so pusht man sich dann noch mehr. Und mit diesen Abschlusstrainingseinheiten will man den neuen Spielern, die wie Ben Taleb eine ganz große Rolle spielen, will man dann nochmal direkt vor dem Derby das Feeling mitgeben, sodass halt wirklich die Stimmung bei den Schalkern echt ein bisschen anders ist als in Dortmund, Kollege Wessling, oder?
Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, in Dortmund wird es einfach auch entscheidend darauf ankommen, wer jetzt vielleicht doch noch fit wird. Also es sind jetzt heute mit André Schürrl und Rafael Guerreiro wieder 2 Spieler eingestiegen, die relativ wichtig sind. Bei Schürrl würde ich jetzt mal einschätzen, dass für den das noch zu früh käme, weil er lange draußen war. Bei Guerreiro könnte es reichen, das wäre schon sehr wichtig, weil Dortmund gerade auf den defensiven Außenbahnen in den ganzen letzten Wochen einfach nicht gut war. Also jetzt auch gegen Union hat es da oft gewackelt auf Außen, da wäre das eine wichtige Figur. Und genauso ist es bei der Frage, ob Aubameyang spielen kann oder nicht. Der hat heute nur individuell trainiert. Aber man hat gegen Union Berlin gesehen, dass der dem Spiel eben doch eigentlich, also das, oder dass der Dortmunder Offensive nochmal eine ganz andere Gefahr gibt, als das Ramos zumindest gestern und in vielen anderen Spielen auch vermocht hat.
Jetzt werden wir mal kurz ein bisschen persönlich. Sebastian, dein wievieltes Revierderby ist das jetzt als Sportreporter?
Das sind gar nicht so wahnsinnig viele. Ich würde jetzt als Reporter, sind das 7 oder 8, würde ich jetzt mal sagen.
Wie hast du das in der Historie wahrgenommen? Wie war das für dich immer? War das wirklich auch richtig was Besonderes und ist es das heute immer noch?
Ja, selbstverständlich. Also man kriegt das ja mit vorher. Also bei uns im Büro sowieso, weil da ist es ja Thema schlechthin, aber auch überall sonst. Die Leute sprechen über das Spiel, ne? Die sprechen schon lange vorher über das Spiel. Also da hat es auch gestern im Stadion gemerkt, das Ding war gerade zu Ende. Die haben im Elfmeterschießen gewonnen. Die Fans müssten erleichtert sein, müssten jubeln, feiern. Das Erste, was angestimmt wird, sind Schmähgesänge gegen Schalke. Und das ging auch nach den letzten Spielen so. Also die Leute fiebern wirklich auf dieses Spiel hin. Weil das wird eben auch, wenn man da gewinnt, dann hat man wochenlang im Büro seinen Spaß gegen die anderen sozusagen. Und wenn man da verliert, dann muss man sich wochenlang was anhören. Also das ist einfach ein ganz, ganz, ganz spezielles Spiel für die Menschen hier aus der Region. Und bei den Spielern auch, da sind jetzt dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr viele Derby-Neulinge dabei, auch auf Dortmunder Seite, aber da merkt man auch schon, hat man gestern auch schon gemerkt, dass sie spüren, da kommt was Besonderes auf sie zu.
Andreas, auch bei dir, Old Firm Derby, Classico, alles nichts gegen Schalke, gegen Dortmund?
So gut, muss ich sagen, ich war jetzt noch nie bei Celtic gegen Rangers, aber in Deutschland gibt es natürlich nichts Vergleichbares und das flasht hier im Ruhrgebiet alle, also selbst die jetzt nicht unbedingt schwarz-gelb oder Königsblau zugeneigt sind, man guckt schon drauf und man kriegt es wirklich mit. Und ich habe jetzt nicht so viele Derbys mitgemacht, aber schon so 2, 3, 4 mehr als Sebastian. Es waren so 12 oder 13. Ich weiß noch, mein erstes, dass ich als Reporter mitgemacht habe. Das haut einen schon wirklich um. Also wenn man dann in der Feldins Arena auf der Tribüne sitzt, Pressetribüne sitzt und ein normales Spiel verfolgt, ist ja schon mal eine Menge los, dann ist es schon laut. Aber wenn Derby ist, dann singen halt 60.000 und nicht nur 15.000. Und das ist schon eine richtig, richtig krasse Lautstärke. Und da werden auch Helden und Deppen geboren. Das muss man ja auch mal sagen.
Auf jeden Fall.
Also das ist echt eine super Atmosphäre und macht Riesenlaune jedes Mal wieder von vorne.
Ja, das habe ich auch wahrgenommen, selbst beim 0:0. Das erste Revierderby war übrigens in der Ruhrgau-Meisterschaft der Kreisliga 1924-1925. Schalke gewann damals zu Hause 4:2. Dann hat sich das über die Jahre ja so ein bisschen Königsblau angefärbt, die Ergebnisse, bis dann am 14. November 1943 auch mal der BVB ran durfte. Das hat für mich aber auch in der Geschichte so immer an Brisanz zugenommen. Ich erinnere da einfach mal an die Weidenfeller-Asamoah-Geschichte oder um nur mal eine Eskapade zu nennen. Ist es jetzt so in den Zeiten, wo so ein bisschen Identifikation fehlt, Andreas, so ein bisschen verloren gegangen, diese Brisanz? Oder, also ich spreche nicht von der Stimmung, ich spreche nicht davon, dass alle darüber reden, aber so auf dem Platz, dass sich da wirklich nicht mehr so viele mit identifizieren können eigentlich.
Einfach dran. Also da ist mit Sicherheit was dran. Auf den Rängen und in den Städten und hier im Ruhrgebiet hat es mit Sicherheit keine Brisanz verloren. Auf dem Platz halt schon. Also es gibt immer mehr Spiele, es gibt immer mehr Wettbewerbe und es gibt nicht mehr die klassischen gewachsenen Mannschaften. Also auf Schalke vielleicht noch ein bisschen eher, weil da jetzt deutlich mehr Leute drin spielen, in der Mannschaft sind, die auch aus der eigenen Jugend kommen und die das hier halt miterlebt haben. Aber es gibt dann auch ganz viele, die jetzt ein Jahr auf Schalke spielen oder 2 Jahre dann wieder weiterziehen. Also die lassen sich dann mal, weil sie es halt mitkriegen, mal eine Woche durch diesen Strudel mitziehen. Aber die werden dann am Ende ihrer Karriere sicherlich nicht sagen, ich habe 5 Derbys bestritten. So, ne? Also da ist schon was dran. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es deshalb auf dem Platz weniger zur Sache geht. Das nicht. Aber ein Stückchen Brisanz hat für die Spieler möglicherweise verloren.
Sebastian, fehlt dir auch ein Kevin Großkreuz oder ein Jermaine Jones?
Jein. Also das ist die bringen natürlich in so einem Spiel nochmal eine besondere Würze, wobei für mich der Derby-Spieler schlechthin eigentlich immer eher Gerald Asamoah war. Und auf Dortmunder Seite dann vielleicht ein DD oder ein Weidenfeller oder so. Das waren so für mich die Protagonisten schlechthin. Solche Spieler fehlen natürlich. Und man merkt aber auch, behaupte ich jetzt mal, in den Vereinen selber, nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Verantwortlichen, die was ja auch ganz klar ist, dass sie dieses Derby zwar natürlich darüber sprechen, wie groß das ist und wie wichtig das ist und dass man da unbedingt gewinnen muss und wie wichtig das für die Fans ist, dass das aber für die natürlich ein Spiel wie jedes andere ist. Beispielsweise letztes Jahr in der Rückrunde, als dann das Derby auf Schalke war, als dann Thomas Tuchel im Prinzip eine B-Elf aufstellte, weil eben dieses Spiel stattfand zwischen den beiden Spielen gegen Liverpool und man da weiterkommen wollte, was, wie wir im Nachhinein wissen, nicht so ganz funktioniert hat. Aber daran sieht man schon, das ist natürlich, also im Umfeld hat das eine Riesenbedeutung, aber in den Vereinen ist das halt dann doch letztlich ein Spiel wie jedes andere. Das muss man auch so sagen.
Ich finde aber besonders, Thomas Tuchel verkörpert dieses Denken. Bei Jürgen Klopp war das eigentlich noch mal so ein bisschen anders, findest du nicht?
Ja, Jürgen Klopp ist halt der emotionalere Typ, ne? Und der hat das anders rüberbringen können. Aber der hätte auch, ich behaupte, wenn der in einer ähnlichen Situation gewesen wäre wie Thomas Tuchel im letzten Jahr, dann hätte er ähnlich gehandelt. Er hätte seine Mannschaft vielleicht noch mal anders emotionalisieren können für das Spiel. Aber der hat das im Grunde schon auch pragmatisch gesehen. Aber er ist halt grundsätzlich der emotionalere Typ. Deswegen hat er dazu einen anderen Zugang, als das eben ein Thomas Tuchel hat.
Andreas, wie geht Markus Weinzierl in seinem ersten Derby jetzt an die Sache ran? Beziehungsweise, der hat ja nicht so viele Erfahrungen jetzt, sage ich einfach mal. Ist es ein Nachteil oder ein Vorteil, dass er unverbraucht an die Sache rangeht? Also auch Heidel erlebt das ja zum ersten Mal in dem Ausmaße, weil ich glaube, mit Mainz hat er nicht wirklich ein Derby gehabt.
Jetzt, glaube ich, weder Vor- noch Nachteil. Unterm Strich bereiten die ihre Mannschaft jetzt nicht anders vor oder nicht unbereitet er nicht seine Mannschaft, der Weinzierl, nicht unseriöser vor, als wenn es jetzt ein anderes Spiel wäre. Aber man merkt schon, der findet das jetzt richtig, richtig geil, jetzt auch mal so ein Derby zu spielen. Nein, was hat er trainiert bisher? Der hat ja in Regensburg trainiert und den FC Augsburg trainiert. Da waren auch schöne große Spiele bei. Der hat mit Augsburg auch mal in Liverpool gespielt. Aber jetzt das Derby auch mal mitzumachen und mitzukriegen, das flasht ihn schon. Das flasht ihn schon, allerdings jetzt nicht so sehr, dass er jetzt seinen Kopf verliert. So, also der hat natürlich auch die nächsten Spiele danach im Blick und sagt jetzt nicht, ich denke jetzt ans Derby und dann mache ich erstmal 2 Wochen Urlaub. Aber man merkt schon, es ist, glaube ich, bei den Schalkern noch eine etwas andere Vorfreude zu spüren als bei den Dortmundern. So allgemein. Auch Tuchel hat es ja im vergangenen Jahr schon mal mitgemacht und ist allgemein der sehr viel pragmatischere Typ. So. Manche kommen auch pragmatisch rüber, aber also die Schalker gehen sehr viel emotional aufgeladener in dieses Spiel. Das muss jetzt natürlich nicht über die Qualität der Mannschaft aussagen, die in diesem Spiel spielen wird, aber emotional aufgeladen sind sie schon, ja.
Vielleicht auch einfach deswegen, weil Schalke das letzte Training auch jetzt nochmal öffentlich macht. Ich erinnere mich da an das letzte Jahr, wo die Ultras, okay, die durften nicht ins Stadion nach Dortmund, wo sie dann da diese Ultra-Pyro-Show abgezogen haben am Trainingsgelände beim Abschlusstraining. Gut viel gebracht, hat dann auch nicht im Spiel, aber ist da vielleicht auch nochmal der Unterschied? Ich glaube, weil beim BVB ist es ja nicht öffentlich, ne?
Ja, also man versucht da auch wirklich den Unterschied rauszuarbeiten. Das habe ich gerade schon mal angedeutet in so sehr vielen suffisanten Zwischenbemerkungen. Und man macht das Abschlusstraining um 17 Uhr, man weiß genau, da ist dann Dämmerung und da kommen dann auch viele Fans hin und dann gibt es wahrscheinlich wieder eine Pyroshow und da sollen halt so die Bentaleps und Konopliankas und Dombolis und Naldos, die sollen dann wirklich nochmal richtig aufgeladen werden und mit Gänsehaut dann in die Kabine gehen und dann geht's ins Hotel und dann kommt die Ansprache von Weinzellern. So, also das soll schon, dann gucken wir mal, wie sich die Profis halt, was wie das da ankommt. Und in Dortmund registriert man dann auch ab und zu mal, dass von Schalke diese Hinweise kommen und reagiert dann. Sebastian, der Aki Watzke hat da ja auch mal so einen schönen Spruch losgelassen als Reaktion auf diese öffentlichen Einheiten.
Ja, also genau, sinngemäß war es ja, wenn die Schalke auf die Tabelle gucken, dann sehen sie, dass wir da in den letzten Jahren deutlich besser abgeschnitten haben. Und,
hat er ja auch recht mit.
Hat er auch recht mit, natürlich. Auf der anderen Seite sieht man an der Stelle, sage ich jetzt mal vollkommen wertfrei, sieht man an der Stelle natürlich einen riesengroßen Unterschied zwischen den beiden Clubs, dass Schalke sich an der Stelle da sehr, sehr viel Nähe zulässt von den Fans und sehr, sehr viel öffentliche Trainings machen, das in Dortmund in den letzten Jahren sehr, sehr reduziert wurde. Jetzt hat Aki Watzke neulich versprochen, dass man in Zukunft wieder mehr darauf achten will und mindestens 2 öffentliche Trainingseinheiten im Monat machen will. Ich glaube, da schmunzelt der Schalker-Fan drüber, weil die hat der pro Woche.
Aber warum ist das so in Dortmund? Was ist da der Ansatz? Also ist ja eigentlich eher kontraproduktiv in Sachen Fans, Fankultur.
Ja, der Ansatz ist, dass man eben möglichst ungestört arbeiten will und sich ungestört vorbereiten will. Und das sieht man ja auch, danach ist dieses ganze Trainingsgelände in Brackel ja auch konzipiert, dass das eben so ist, dass man da von außen nicht so wahnsinnig gut rankommt, dass da die Mannschaften wirklich in Ruhe arbeiten können. Und ich sag mal, ich sag's mal so, Dortmund hat sich das einfach auch erlauben können, weil die das in einer Phase gemacht haben, in der sie ungemein erfolgreich waren. Also zu Beginn der Klopp-Jahre war es noch selbstverständlich, dass da ständig Zuschauer am Rand standen, dass die Spieler dann auch nach dem Training kamen, Autogramme gegeben haben, ein bisschen mit den Journalisten geplaudert haben. Das wurde dann immer weniger. Gleichzeitig wurde die Mannschaft aber immer erfolgreicher. Und dadurch hat diese Gratwanderung funktioniert. Und jetzt ist es der Dortmund-Fan auch einfach so gewohnt, wie es ist. Während wenn man das in Schalke gemacht hätte, ich glaube, Di Matteo hat es versucht, einen weiteren Tag zu reduzieren. Das in Phasen, wo man eben nicht so erfolgreich ist, dann steigen einem die Fans natürlich viel eher aufs Dach. Aber das wird Andreas besser wissen, wie genau das da war.
Ja, genau. Also die Matteo-Zeit, das war auch das Trainingsgelände. Bei Schalke ist es ja aufgeteilt in ein Haupttrainingsgelände und dann gibt es noch einen Rasen im Parkstadion, in dem ehemaligen. Und unter Di Matteo wurde halt, weil der Rasen im Parkstadion besser war, überwiegend dort trainiert. Da kommt man nicht so leicht drauf, da kann man nicht so leicht einsehen. Und die wenigen Möglichkeiten wurden dann auch noch eingezäunt, weil Di Matteo halt aus England gewohnt war, dass relativ selten öffentlich trainiert wird. Und da war es dann nicht so wie jetzt bei Weinziel, eine nicht öffentliche Einheit, sondern da war es dann auch zwischendurch mal nur eine öffentliche Einheit. Und da sind die Schalker halt sofort, hatten halt sehr viele Schwierigkeiten damit. Und deswegen war eine Ansage an Herrn Breitenreiter vor einem Jahr, so, wir müssen wieder näher an die Zuschauer ranrücken und so geheime Fans anhalten, das bitteschön die Ausnahme. Und ähnlich ist es halt auch bei Weinziel. Und da grenzt sich das Vereinskonzept ab. Also es ist halt so, wenn der Schalker am Karfreitag Zeit hat, weil er nicht arbeiten muss, dann geht er halt zu seinem Stadion und geht da spazieren, bevor er irgendwo nach Haltern zum See fährt. Weil der nämlich ganz anders mit seinem Verein zusammenhängt. Und das unterscheidet, wie der Sebastian richtig gesagt hat, auch BVB von Schalke, so wie ich das jetzt beurteilen kann. Und ich bin da als jemand, der ursprünglich aus dem VfL Bochum zugeneigt ist, steht mir wirklich sehr neutral gegenüber.
Ach so. Aber also haben wir da auch jetzt, wenn man mal guckt in die Vergangenheit, dieses Klassenmodell wendet sich auch einfach noch auf die Gegenwart an. Ne? Also die Schalker, die Bauern, also wertfrei jetzt, waren sie ja wirklich die Arbeiter, sage ich einfach mal, und der BVB, das etwas gehobenere Milieu. Also das sehen wir auch heute noch, oder wie habe ich das zu verstehen?
Naja, ohne jetzt der ganz große Vereinshistoriker zu sein, würde ich sagen, dass die Wurzeln doch ähnlicher sind, als man jetzt meinen würde, weil auch der BVB dort, wo er entstanden ist, am Borsigplatz und aus welchen Leuten er entstanden ist, das ist ja schon eher auch ein sehr proletarisches Volk gewesen. Ich glaube einfach, es hat sich einfach unter den handelnden Personen ein bisschen so entwickelt, dass Dortmund, wie gesagt, dadurch, dass sie erfolgreich waren, es sich sozusagen leisten konnten, sich ein bisschen mehr abzuschotten, dass die handelnden Personen, die Trainer und Sportdirektoren das auch für gut und richtig hielten, das so zu machen. Und man muss natürlich auch sagen, dass der riesengroße Erfolg, den Borussia Dortmund hatte in den letzten Jahren, einfach auch andere Fragestellungen mit sich bringt. Also Dortmund ist ja jetzt, würde ich mal behaupten, zusammen mit den Bayern mit Abstand weltweit der bekannteste Verein aus Deutschland, einfach weil man auch international ja wahnsinnig erfolgreich war, 2013 im Champions League-Finale stand und auch danach immer wieder relativ erfolgreich war. Und da ist natürlich das Thema, wie geht man mit Internationalisierung um und wie kann man die erfolgreich betreiben, vielleicht doch auch ein etwas größeres als auf Schalke, weil man einfach da derzeit auch größere Potenziale hat. Also ich würde das eher so auf die Entwicklung in den letzten Jahren schieben und nicht auf Unterschiede, wie sie in der Vereinshistorie angelegt sind.
Gehen wir nochmal aufs Sportliche ein, Andreas. Du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, wenn wir uns jetzt aber nochmal wirklich anschauen, was spricht jetzt gerade für Schalke? Ist es, dass das Umfeld in Vorleistung gegangen ist und auch nicht nach 5 Niederlagen in Serie, dass die Verantwortlichen kritisiert hat, sondern das Team zur Rechenschaft gezogen hat? Oder nur der Trend, was spricht noch für Schalke, dass sie da gegen Dortmund gewinnen werden?
Also der Trend, klar, also man merkt eindeutig in der Niederlagenserie, aber bei der Schalke-Mannschaft merkt man, was Selbstbewusstsein ausmacht. In der Niederlagenserie am Anfang Da haben sie einfach kein Selbstvertrauen gehabt, kein Selbstbewusstsein, da hat wenig funktioniert. Jetzt haben sie eine positive Serie, jetzt trauen sie sich viel mehr zu. Dazu kommt, dass die Neuzugänge viel besser im Team drin sind, dass Weinfeld es schafft, auch immer mal wieder richtige Leute ein- und auszuwechseln, dass der Konkurrenzkampf nicht hindernd wirkt auf die Form, sondern dass die Leistung steigernd wird. Also wer auch immer reinkommt, gestern war es eine kleine Ausnahme wegen der zweiten Halbzeit in Nürnberg, da waren sie alle ein bisschen schlecht, aber man sieht das zum Beispiel an Max Meyer. Max Meyer sitzt draußen, hatte sich in der Vergangenheit, hätte er sich in einer vergleichbaren Situation eher hängen lassen. Jetzt kommt er rein und ist in Topform und nutzt seine Chancen. So, und ist jetzt quasi so im Team drin, dass man gar nicht weiß, soll man ihn überhaupt von dem Derby rausnehmen oder nicht. Der Trainer hat die Qual der Wahl, kann sich auf die richtige Taktik für das Spiel einigen. Leute sind in Form, dass man auch mal Huntelaar draußen lassen kann, der ja immer gesetzt war auf Schalke, weil er jetzt sagt, wir spielen jetzt ein anderes System und er spielt halt die Sand und er ist laufstärker, passt besser in so ein Pressing-System. Das spricht halt alles für Schalke. Wobei ich auch immer wieder jetzt davor warnen muss zu sagen, die fahren dahin, gewinnen 3-0 und dann fahren sie wieder nach Hause. Die Mannschaft ist halt auch noch anfällig für individuelle Fehler. Sonst wäre zum Beispiel ein Spiel bei einer Mittelmaßmannschaft der zweiten Liga nicht fast noch in die Hose gegangen gestern Abend. Und das ist natürlich das, was gerade gegen Borussia Dortmund enorm ins Auge gehen kann. Weil so stabil sind sie nur auch wieder nicht.
Was ich auch finde, dass der BVB, wenn er mit dem, ja, ich will nicht sagen Rücken zur Wand steht, aber man hat das gesehen gegen Union jetzt oder auch in den Spielen zuvor, sie können halt einfach, wenn sie anziehen, einen enormen Druck entwickeln über die Außen und auch dann in der Mitte kreieren sau viele Torchancen, Sebastian, und auf dem Papier gehen sie ja eigentlich doch noch eher als Favorit in die Partie, oder? Von den Punkten, vom Vorsprung.
Würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Also natürlich ist das immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft, die sie zusammen haben, keine Frage. Aber was ich durch die ganze Saison zieht, das war auch schon, als sie noch in voller Besetzung waren und was jetzt umso stärker auffällt, wo eben sehr, sehr viele junge Spieler auf dem Platz stehen, dass sie dieses Jahr doch recht anfällig sind defensiv. Also sie entfachen einen enormen Offensivdruck, das stimmt. Dem können wenige Mannschaften auf Dauer standhalten, aber sie finden derzeit nicht so richtig die Balance. Also selbst Union Berlin, die in erster Linie gestern erstmal angetreten sind, um Gegentore zu verhindern, haben es immer wieder geschafft, für Gefahr zu sorgen und haben gefährlich gekontert. Auch als sie 0-1 zurücklagen, sind sie zu guten Kontergelegenheiten gekommen.
Hätten ja sogar führen können, ne? Also als Weinfeller da aus dem Tor war, hätten sie
ja
in der Verlängerung.
Ja, genau. Ja. Die hätten sogar in der Verlängerung ein Tor machen können. Genau das. Also da gab es durchaus gefährliche Situationen. Und das ist eben so momentan das große Problem des BVB. Und nun kommt eben noch hinzu, dass einige erfahrene Spieler nicht spielen können, dass man sich auf junge Spieler verlassen muss, die ein unfassbares Potenzial haben allesamt, aber logischerweise noch nicht immer in jeder Situation alles richtig machen können, weil ihnen einfach Erfahrung fehlt, weil ihnen so ein gewisses Gespür fehlt, weil natürlich auch Abstimmung fehlt mit den Nebenleuten. Deswegen ist das für mich ein relativ offenes Spiel. Also ich nehme gerade beide Mannschaften so wahr, dass man relativ gespannt sein kann, was man von ihnen erwartet, dass die Formschwankungen einfach groß sind bei beiden Mannschaften. Schalke hat das jetzt etwas säuberlicher verteilt auf die ersten 5 Spiele und jetzt dann geht es aufwärts. Aber auch da, glaube ich, kann jederzeit ein Rückschlag kommen und bei Dortmund schwankt es so schon die ganze Saison so ein bisschen und man weiß nie so genau, was man zu erwarten hat.
Das weiß man nicht, aber ein Fan heute bei Schalke hat gesagt, Derby ist Derby und da weiß man nie, was passiert, Andreas. Es ist ja auch einfach immer so eine Wundertüte, ne? Wir haben da schon Spiele gesehen, da führt Schalke 3-0, dann geht es aber noch 3-3 aus. Der Alexander Frei macht da 2 Buden. Also kann man sich denn auf ein torreiches Spiel freuen? Was glaubst du? Oder wird da erstmal die Taktik im Vordergrund stehen?
Boah, das ist echt schwierig. Sowas wage ich nie zu prophezeien. Also ich glaube, ich habe es irgendwann mal prophezeit und oder zweimal prophezeit und dann hatte Schalke erst Manuel Neuer im Tor und dann Ralf Fährmann im Tor und es ging einfach nichts durch. Also darauf kommt es ja dann auch an. Torreich oder nicht, ey. Kollege Westling, was sagst du?
Also so wie ich beide Mannschaften derzeit defensiv erlebe, würde ich sagen, eher spricht wenig für ein 0-0.
Hm. Ja, darauf würde ich mich auch einlassen. Also 0-0 sehen wir nicht.
Ja.
Nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es bei einem 1-0 bleibt, aber so ab 2 Tore aufwärts. Wenn ich irgendwie 5 Euro hätte, würde ich setzen, nicht unter 2 Tore.
Ist dieses Spiel, vielleicht wiederholt sich da ein bisschen die Frage, aber einfach nur noch mal konkret, ist dieses Spiel, wenn man dann im Einsatz ist, am Arbeiten ist und aufsteht und daran denkt, heute habe ich Derby, ist es was anderes?
Andreas vielleicht?
Wer soll anfangen? Mir ist das egal.
Ja, kannst ruhig anfangen.
Ja, also für mich ja. Also sagen wir so, ich mache meinen Job so gerne für mich. Ich gehe auch gerne zu, wenn ich ein Kreisligaspiel mache, dann mache ich das auch gerne so. Aber wenn Derby ist, dann ist es schon noch was anderes. Klar. Also dann, das ist schon was Besonderes.
Kann man das beschreiben?
Zittert im Herzen hin, aber es ist für mich jetzt kein Spiel wie jedes andere. Vor allem, wenn man jetzt aus dem Pott kommt und ein Pottkind ist und hier auch immer bleiben will, dann ist es halt doch ein Feiertag.
So wirklich beschreiben, Sebastian, kann man es aber nicht, dieses Derby-Gefühl, oder?
Nee, also ein bisschen, ich kann es ja mal versuchen. Also,
ja, gerne.
Also ich finde das, also auch für mich ist kein Spiel wie jedes andere, weil man weiß, dass da wird nie ein langweiliges Spiel stattfinden, irgendwas wird immer sein. Ich kann mich zumindest jetzt in der jüngeren Vergangenheit an kein langweiliges Derby erinnern, sondern es ist immer, es knistert, dieses Stimmung, es ist auf dem Rasen passiert auf jeden Fall was. Bei den Zuschauern passiert etwas, also es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und ich persönlich fühl mich dann auch immer, also dadurch, dass, also wir sind jetzt als Journalisten eben für Watz und Funke, will ich es da immer auch besonders gut machen, ne? Dass man eben, weil normalerweise, wenn ich Spiele begleite, dann gucke ich die natürlich so ein bisschen durch so eine Dortmunder Brille, weil ich für einen Dortmund, für den Dortmund-Fan dann schreibe oder aus Sicht der Dortmund-Interessierten schreibe. Wenn die jetzt in Ingolstadt spielen, dann interessiert es relativ wenig, wie der Ingolstädter das Spiel gesehen hat. So. Bei diesem Spiel ist es natürlich anders. Und da will man das natürlich besonders gut machen, allen Seiten gerecht werden, sich nicht angreifbar machen, sondern besonders gut und besonders richtig drüber schreiben. Und das erhöht auch bei mir durchaus die Anspannung so ein bisschen.
Also ein ganz besonderes Spiel, ich denke, für alle Beteiligten. Da schaut auf jeden Fall ganz Fußball-Deutschland drauf. Ich freue mich da auch richtig drauf. Marius, vielleicht auch eine Frage an dich. Du bist ja jetzt aktuell in Österreich. Schlägt das da auch irgendwie Wellen? Also ist das übergreifend über die Ländergrenzen?
Nein, hier in Salzburg war schon relativ viel los, als ich jetzt Nizza letzte Woche da war. Aber vom Revierderby kann man jetzt hier nichts merken. Ja, ich persönlich freue mich natürlich drauf. Mein erster FC Kaiserslautern hat leider momentan in Derby-Sachen nicht viel zu melden. Und anscheinend, so wie man gerade gelesen hat, auch noch ganz andere Probleme. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf Samstag.
Was glaubst du denn, kannst du das Spiel einschätzen oder tust du dich da auch eher schwer?
Ist wirklich schwer zu sagen, weil beide Mannschaften momentan auch wirklich schwer einzuschätzen sind. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es torlos ausgeht. Derby hat er, wie gesagt, auch seine eigenen Gesetze, deswegen kann man dann auf der anderen Seite sich vielleicht auch nicht unbedingt auf die Form aus den letzten Wochen verlassen. Ich denke, dass es auch mehr als 2 Tore fallen werden. Wer es aber letzten Endes gewinnt, ist wirklich schwierig zu sagen momentan. Also man konnte schon in vergangeneren Derbys konnte man eine viel bessere Prognose abgeben, als es jetzt möglich ist.
Wenn wir vielleicht nochmal kurz einen Blick in die Historie werfen, also wir machen diese Saison auf jeden Fall die 150 Pflichtspiele voll. Da hat Schalke die Nase vorn. Wenn man aber in die Bundesliga, also die Fußball-Bundesliga schaut, da machen wir die 90 voll in der Saison. Da hat aber der BVB leicht die Nase vorn. Das nur mal so für den Hintergrund. Aber es sind immer wirklich viele Tore gefallen. Ich habe hier nur einmal beim DFL Supercup ein 0:0 stehen. Ich glaube, ihr erinnert euch auch dran, wo Schalke dann im Elfmeterschießen gewonnen hat. Aber ja, genau, vor der Schalker-Kurve, ja. Das war natürlich für die Schalker-Fans was richtig Besonderes. Freut mich. Danke für diese persönliche und auch lehrreiche Runde über das Revierderby. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und dann bis demnächst und ein schönes Spiel am Samstag.
Ja, danke schön.
Jo. Genau, ein schönes Spiel wünsche ich auch aus Österreich.
Ja, Glück auf.
Marius, jetzt haben wir sehr lange und sehr ausführlich über das Revierderby, über Dortmund gegen Schalke 04 geredet. Fand ich eine richtig coole Runde, also sehr persönlich von den beiden. Ist auch richtig viel Gutes bei rumgekommen. Ich denke, da werden die Zuhörer Spaß haben, oder was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja noch ein paar andere interessante Spiele an dem Wochenende. Und da du ja tippst und ich letzte Woche so bestialisch schlecht war, bin ich dann ja genau der Richtige, der dir jetzt die Spiele vorstellt.
Naja, du warst doch ein bisschen besser, glaube ich, als ich damals in meiner Tipprunde. Der Chris
hat ja auch einen guten Poster auf Twitter losgelassen, ne? Also für die Community. Ich tippe also eine ganz gute Chance da, dann das Gewinnspiel auszulösen. Wir verraten aber natürlich noch nicht, was da auf euch wartet. Nur so viel ist klar, das wird was ganz Schönes, Marius. Jetzt gehen wir rein in die Partien vom Wochenende, die wir uns wie immer, wie üblich rausgepickt haben. Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen. Es ist das Duell der vermeintlichen Top-Teams, aber es ist in Wahrheit das Duell der absoluten Krisenclubs da momentan im tiefen Mittelfeld. Abstiegskampf für Wolfsburg, auch Leverkusen mit Schmidt. Nur noch in den Problemen, aber du sagst irgendwie trotzdem, du hast Bock auf das Spiel.
Ja, es wird auf jeden Fall ein richtig interessantes Spiel. Also beide Teams müssen absolut gewinnen. Ich weiß nicht, wann es letztes Mal ein Bundesligaspiel gab, wo es so eindeutig vor man sagen konnte, die müssen gewinnen. Ja, die müssen das wirklich beide unbedingt gewinnen. Vor allem der Roger Schmidt. Nicht nur, weil er da sich jetzt, sage ich mal, erneut ein bisschen patzig am Spielfeldrand verhalten hat, sondern auch, weil es sportlich absolut nicht läuft. Und Herr Rudi Völler hat auch jetzt im Kicker ein bisschen Druck aufgebaut und Schmidt latent angezählt, kann man schon sagen. Also, dass in nächster Zeit auch Ergebnisse folgen müssen. Wie gesagt, alles andere als 3 Punkte für beide Teams wäre auch ein Rückschlag. Auch Valerian Ismail sitzt in Wolfsburg meiner Meinung nach nicht unbedingt fest im Sattel, sonst wäre auf jeden Fall nicht publik geworden, dass anscheinend die Wolfsburger mal die Fühler nach Nizza ausgestreckt haben und im Umfeld von Herrn Favre nach dessen Verfügbarkeit erkundigt haben. Mhm. Also auf jeden, der das Spiel verliert, dem stehen auf jeden Fall turbulente Wochen ins Haus.
Ja, und da alle
beide. Also was würdest du da nehmen?
Ja, also ich wollte gerade sagen, da alle beide gewinnen müssen, tippe ich doch mal ganz geschmeidig auf den Unentschieden, oder? Das bringt ja beide so gar nicht weiter. Nee, ich tue mich wirklich sehr schwer. Also
friedlich.
Genau. 0-0 am besten noch, ne? Genau. So, und jetzt nehmen wir natürlich auch in diese Runde nochmal kurz BVB gegen Schalke auf. Ich glaube, wir müssen nicht mehr viel drüber reden, haben alles gesagt. Ich sage persönlich, Dortmund gewinnt. Was hättest du da gesagt?
Ja, ich würde auch sagen, weil ich die Qualität in der Dortmunder Mannschaft noch ein bisschen höher sehe. Und auch, weil sie das Heimspiel haben, wobei man, wie gesagt, das im Derby ist auch nicht unbedingt der absolute Indikator, aber dennoch, also ich würde auch eher dazu tendieren, auf den Sieg von Dortmund zu setzen.
Atletico gegen Malaga, das haben wir jetzt hier so ein bisschen reingequetscht, weil wir ein bisschen die spanische Liga auch begutachten möchten. Atletico hat sich ja gefangen nach einem miserablen Start in die Saison. Samstag 18.30 Uhr geht es dann gegen Malaga, gegen den ehemaligen Champions-League-Teilnehmer. Apropos BVB, da gab es ja das legendäre Spiel, wo Santana in der 90. plus 4, glaube ich war es, den Siegtreffer erzielt hat, zuvor Reus mit dem 2-2. Was ein Spiel, jetzt geht's aber gegen Atletico Madrid auswärts. Was machen sie da?
Ja, also und das Malaga von damals ist auch nicht mehr unbedingt das Malaga von heute. Also da hat bei Malaga auch noch stand der Willy Caballero im Tor, der gestern bei Man City im Ligapokal gegen United die eine oder andere krasse Parade gezeigt hat. Da war im offensiven Mittelfeld ein Isco zu finden, eine ganz andere Qualität. Malaga dümpelt eigentlich ja, Mittelfeld in der spanischen Liga auf Platz 10. Atletico hat am letzten Spieltag bei Sevilla verloren, dadurch die Tabellenführung meiner Meinung nach, glaube ich, verloren oder zumindest den Sprung dadurch verpasst, wie auch immer. Atletico ist vorne mit dabei, daheim gegen Malaga, die nur Zehnter sind und Atletico rollt eigentlich. Ich denke, da weißt du schon, was du zu tippen hast, oder?
Ja, ich habe auch ganz klar den Tipp auf Atletico Madrid abgesetzt. Vielleicht habe ich ja dann da auch mal Glück und die gewinnen. Ich habe auch mal einen Tipp richtig. Jetzt geht's dann auch am Samstag weiter, ein bisschen später, 20.45 Uhr, Juventus Turin gegen den SSC Neapel. Und ja, Juve, das hat jetzt gegen AC Mailand verloren. Was machen sie da jetzt gegen den SSC Neapel, die ja auch nicht zu unterschätzen sind, Marius?
Ja, also Neapel ist auch ohne den, der wohl am Samstag am meisten im Fokus steht, Gonzalo Higuaín, der gerade im Sommer für aberwitzige 94 Millionen, Pogba sei Dank, aus Neapel nach Turin gewechselt ist. Er wird froh sein, dass das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Club in Turin stattfindet. Ich würde mir an seiner Stelle auch genau überlegen, ob ich zu dem Rückspiel in der Rückrunde auch überhaupt mitfahre. Neapel ist momentan 4 Punkte hinter Juve, ist aber liegt auf dem 3. Platz. Schmerzt natürlich für Neapel, dass der designierte Higuain-Nachfolger Milik ausfällt. Momentan spielen sie da mit dem Dries Mertens, der spielt die falsche 9 so ein bisschen, mal über die Flügel, kommt links der Insigne, rechts Callejon und einerseits ist es für mich fraglich, ob das gegen die ja wirklich abgewichste Juve-Abwehr aus Bonucci, Bassani, Chiellini da ausreichend ist, aber auf der anderen Seite sind die auch ziemlich schnell und die drei sind auch hinten bei Juve sind auch nicht mehr die Jüngsten, also könnten sie auch vor Probleme stellen. Ja. Schwierig zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Topspiel.
Ich habe aber trotzdem dann für Juve Heimsieg getippt. Gehen wir nochmal rein in die Bundesliga. TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin. Ja, vielleicht das Topspiel an diesem Wochenende. Wer hätte das gedacht?
Ja, wieder so ein Spiel wie letztes Wochenende. Hertha Köln aus der Kategorie neue, unerwartete Topspiele.
Genau.
Weil auch wie die TSG auch wie die beiden anderen Teams, hat die Erwartung bisher absolut übertroffen. Hoffenheim ist in der Liga immer noch ungeschlagen. Allerdings weiß Hertha natürlich seit letztem Wochenende, wie man Unbesiegte schlägt. Haben ja auch Köln daheim die erste Niederlage zugefügt. Mal schauen, ob sie es dann auch gegen die im Kreisgau schaffen.
Ja, also ich sag, die schaffen es. Die Herthaner sind einfach von der Spielanlage reifer. Ja, Dardai hat da schon einen geschworenen Haufen zusammen. Die TSG muss sich noch ein bisschen vom Pokaldrama da in der Kölner Stadt erholen und deswegen, glaube ich, fehlen da ein bisschen die Reserven und die Hertha macht's. Southampton gegen Chelsea, London haben wir als nächstes auf der Agenda. Sonntag 17 Uhr, Barclays Premier League.
Ja, nach schwachem Start ist Chelsea mittlerweile ganz gut ins Rollen gekommen. Natürlich mit dem Höhepunkt dann letzte Woche der Kandersieg gegen United. Das wird der Andi natürlich sehr betrauert haben, der heute leider nicht dabei ist.
Ja. Grüße raus an Andi an dieser Stelle.
Wie gesagt, Grüße raus an Andi auf jeden Fall. In die Schweiz scheint jetzt bei Chelsea mittlerweile sein System gefunden zu haben. Und die Fans, ja, wie eh und je, bam, im Sommer immer eigentlich einen kleinen, eigentlich einen mittleren bis einen größeren Umbruch wie jeden Sommer gehabt, sind trotzdem genau wie all die Jahre zuvor in stabiler Lauerstellung auf die Europa-League-Plätze mit derzeit Platz 8. Wir haben mit Sicherheit eines der nicht ganz angenehmen Auswärtsspiele für Chelsea in der Saison.
Ja, für mich aber trotzdem sehen wir einen jubelnden Conte wieder rumspringen und rumrennen. Chelsea macht's. Köln.
Chelsea macht's, okay.
Genau, Köln spielt gegen den HSV zu Hause. Das sehen wir dann auch nochmal im DFB-Pokal. Und der HSV kommt jetzt mit dem Rückenwind des 4:0 gegen Halle nach Köln und entführt die nächsten Punkte und startet eine Aufholjagd und wird Meister. Nein, Spaß. Köln-Hamburg, was gibt's da zu sagen?
Ja, also der FC hat jetzt am letzten Wochenende dann auch zum ersten Mal verloren. Ich glaube, es gab auch noch nicht so oft in den letzten Jahren, dass eine Saison, die dann im Oktober angekommen ist und da die Liga gespannt darauf wartet, dass die Kölner mal ihre erste Bundesliga-Niederlage einstecken. Das war wahrscheinlich vor unserer Zeit, als das letzte Mal der Fall war. Möglicherweise sind sie ein bisschen müde von dem erwähnten Pokalfight gegen Hoffenheim. HSV mit dem Pokal, sie haben sich zumindest mal wieder was Positives abgeholt. Also so ein bisschen Rückenwind können sie da mitgenommen haben. Man darf auch nicht vergessen, dass sie vor weniger als einem Monat auch mal einen Punkt in Gladbach mitgenommen haben. Das macht in der Regel auch nicht jede Mannschaft. Und die Hamburger brauchen unbedingt Punkte, aber das größte Manko ist eben diese Offensive. Also in der Liga läuft offensiv noch überhaupt nicht. Die Unruhe um Beiersdorfer stört ebenso ein wenig. Und ja, Köln ist also ein richtig stark diese Saison bisher. Das muss man einfach auch so sagen. Modest wohl in der Form seines Lebens. Aber ich weiß ja, dass du ein HSV-Fan bist. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch bei deinem Tipp dann die Brille abziehst. Ist dann manchmal auch schwierig, ne? Aber was sagst du?
Es ist wirklich schwierig, gegen den eigenen Verein zu tippen. Ich habe es getan, gegen Köln, für Köln getippt, weil einfach zu oft auch gewisse Punkte deswegen flöten gegangen sind und der HSV ihn immer wieder enttäuscht hat. Ich hatte das auch die letzten Male, wenn ich mal gegen den HSV dann getippt habe, dann haben sie doch gewonnen. Deswegen behalte ich das jetzt mal so bei und der FC macht's. Ja, dann sind wir auch schon am Ende mit unserer
Folge.
Ja. Was?
Weil wenn du da falsch tippst und dadurch das Tippspiel auslöst, das Gewinnspiel auslöst, ist es für dich also kein Thema, okay.
Nee, das ist mir dann total egal. Tut mir leid. das war's auch wieder von uns an dieser Stelle. War richtig cool, da mit Dirk Großes Schlamann am Anfang geredet zu haben über das Derby. Dann die spannende Runde mit Sebastian Wessling und Andreas Ernst von Twitter. Wir wollen natürlich auch nicht vorenthalten, dass Sebastian auf Twitter unterwegs ist. Findet ihn da @flüstertweets, ist da auch sehr aktiv, genauso wie der Andreas. Marius, wir sind am Ende. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, mal wieder dabei zu sein hier beim Podcast.
Natürlich.
Natürlich, sehr gut.
Es war an der Zeit.
Es war an der Zeit.
Dass es mal wieder so weit ist. Ja, die Technik hier stimmt langsam auch in Salzburg. Das sollte dann in Zukunft wieder einfacher laufen.
Das ist doch schön. An die Community natürlich nochmal viel Glück, gegen mich hier das Tippspiel zu bestreiten und vielleicht zu gewinnen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich da mal einen Punkt für uns setzen kann. Und aber auch natürlich nochmal der Hinweis, dass ihr uns gerne Feedback da lassen könnt, in welcher Form auch immer, auf Apple, auf iTunes meine ich natürlich. Oder direkt einfach via Twitter, via Facebook, wie auch immer. Teilt uns einfach mit, wie euch der Podcast gefallen hat, wie euch generell das Ganze gefällt. Bis dahin, ein spannendes Revierderby, ein spannendes Fußballwochenende. Wir sind raus, wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich.